Wie ist das eigentlich mit dem Klosterleben? Existieren die geläufigen Vorstellungen darüber nicht irgendwo in der, na, ich sag mal, Folklore im Mittelalter, in Filmen wie Der Name der Rose? Wer wird denn heute noch Mönch? Menschen, die mit diesem Leben nicht klarkommen? Oder aber welche, die sich auf das vielleicht letzte große Abenteuer unserer konsumistischen Wohlfühlgesellschaft einlassen? Der Autor Moritz Heger ist ins Kloster gegangen. Nein, jetzt nicht, um dort Mönch zu werden. Er hat hinter den Klostermauern einen Roman über einen jungen Mann geschrieben, der sich entschließt, Mönch zu werden und der damit in einer ganz anderen Welt aufschlägt. Mit allen Problemen, die damit einhergehen. Liebe und Lust, Einsamkeit und Freundschaft, Sehnsucht nach Gott und Sinnsuche. Moritz Heger ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind ins Kloster gegangen und haben dort an Ihrem Roman geschrieben. Gibt es denn zwischen dem Schriftsteller Moritz Heger und den Mönchen in Ihrem Buch, dem Mönchen Lukas, so heißt er, gibt es da Parallelen?
Ja, sicherlich. Natürlich ist diese Figur nicht eins zu eins, bin das nicht ich, aber ich glaube, es geht bei einem solchen Text, wo man sich doch tief auch in ein Seelenleben, in das Bewusstsein, Denken und Fühlen einer Figur hineingeht, tut man immer auch etwas von sich selbst hinein.
Wie ist das mit der Rolle des Schriftstellers? Ein Schriftsteller ist ja immer irgendwie auch auf Sinnsuche. Im Roman heißt es, Lukas sei segenssüchtig. Sind Sie als Schriftsteller sinnsüchtig?
Es geht nicht immer um Sinn im Sinne von, dass etwas aufgeht, dass etwas zu einer richtigen Lösung, einem Happy End kommt. Das ist eigentlich vielleicht auch gar nicht so spannend. Aber die Fragen zu stellen und die Wege zu gehen, Räume zu erfinden und auszugestalten literarisch, in denen Sinnsuche passiert, das ist sehr spannend. Und das versuche ich auch in diesem Roman.
Das haben ja vor Hunderten von Jahren die Theologen auch gemacht. Nichts anderes, wenn wir an Thomas von Aquin denken, der zweifelnd blieb bis zuletzt. Sind Schriftsteller etwas Ähnliches oder loten Schriftsteller wie Theologen auch die Gegenwart aus?
Also einerseits ja und andererseits ist da ein Unterschied zu machen, dass die Art der Sprache, denke ich, doch eine etwas andere ist. Auch zwischen Schriftstellern und Philosophen und zwischen Schriftstellern und Theologen. Und in einem Roman geht es ums Konkrete, um einen konkreten Menschen und nicht um den Menschen an sich. Und die Bilder, die ich male und die dann auch beim Lesen vor den Augen des Lesers, der Leserin entstehen sollen, das muss dicht sein, das muss, ja, wie gesagt, konkret sein.
In Ihrem Roman holen Sie auch das Klosterleben, ich sag mal so ans Tageslicht, in die Jetztzeit, als ob sie ein altes Schiffswrack aus der Tiefe des Meeres holen. Was macht das Klosterleben als Romankulisse denn so attraktiv?
Ich mag so Dinge, die dialektisch sind, die in sich ambivalent sind. Das ist ein Benediktinerkloster, das ist in Anlehnung an Maria Lach entstanden, wo ich auch öfters zum Schreiben war, nicht nur zum Schreiben dieses Romans, aber das kenne ich gut. Einerseits ist das etwas Uraltes, hier Verwurzeltes, 1000 Jahre alt, der Orden noch viel älter. Und andererseits ist das sehr, sehr fremd geworden heute. Also es gibt da so eine Binnenexotik, dass es manchmal fast leicht erscheint, wenn man über einen Mönch schreibt, das in den Thailand einen buddhistischen Mönch zu nehmen, also wo man gleich ins Exotische geht. Und das kommt uns manchmal näher vor uns Heutigen, als wenn es ein guter alter Benediktinermönch von um die Ecke ist. Das ist etwas besonders fremd gewordenes, glaube ich, und damit auch von Projektionen, Bildern, Vorstellungen umstelltes. Sowas. Also da gibt es trivialisierende Bilder, wenn Mönche vor allem leutselige Bierbrauer sind oder es gibt romantisierende Bilder, wenn große Bärte haben und weise Dinge sagen und heiliger sind als unser eins. Und es gibt natürlich Bilder, bei denen man sagt, na, die heute Zölibat leben, da muss man ja verklemmt oder pervers sein, sowas. Also diese Art von ganz verschiedenen Bildern. Und mich hat interessiert, quasi in meinem Roman hinter die Bilder zu gucken.
Lukas, das ist Ihr junger Romanheld. Wer ist das? Können Sie uns Lukas kurz vorstellen?
Lukas geht altersmäßig auf die 40 zu, ist jetzt seit 16 Jahren in diesem Kloster und hat in dieser Zeit, da gibt es wenig Nachwuchs, die kann man wirklich an den Fingern einer Hand abzählen. Und da gab es einen besten Freund, einen gleichaltrigen Freund. Und der hat nun einen anderen Weg gewählt. Der war Chorleiter im Kloster und der hat eine seiner Chorsängerinnen geheiratet und jetzt ein Kind bekommen, ist natürlich aus dem Kloster ausgetreten. Und einerseits konfrontiert das Lukas mit einer Einsamkeit, mit einem Verlust, andererseits auch natürlich mit Lebensfragen nach dem Lebensweg. Wenn man sich früh für was Krasses, ich sag's mal so, entschieden hat, dann denken die Leute, man ist ein sehr entschiedener Mensch. Aber manchmal sind solche Entscheidungen ja wie starre Wände, die es noch gibt, und dahinter entwickelt man sich und man weiß gar nicht, ob das noch so passt. In so einer Situation ist der Lukas. Und jetzt passieren in einem heißen August, der Haupthandlung spielt in 14 heißen Augusttagen, passiert so einiges in Lukas, und er denkt darüber nach, während er in dem Vulkansee, der beim Kloster liegt, zum Kloster gehört, während er dort schwimmt. Das ist für ihn eine gute Art, mit sich selbst in Kontakt zu sein, auch mit seinem Körper in Kontakt zu sein, mit seiner Wahrnehmung. Geschehen innerlich Dinge, aber es geschehen auch äußerlich Dinge. Ein älterer Künstlerfreund erkrankt. Ein junger Mann, vielleicht etwas idealistisch, kommt, der vielleicht Nachwuchs darstellen könnte. Und vor allem auch kommt eine geheimnisvolle Frau mit Namen Sarah, kommt tatsächlich geschwommen, sie kommt tatsächlich aus der Mitte des Sees, wie der Roman ja auch heißt. Da entwickelt sich eine Freundschaft, eine Beziehung im Reden und im Schweigen.
Das ist eine sehr ambivalente Beziehung, eine vielschichtige Beziehung, die eigentlich mit dem Wort Beziehung viel zu kurz gefasst ist. Ich zitiere mal einige Sätze aus ihrem Roman. Da sagt dieser junge Mönch Lukas über sich, der unter den alten Mönchen der einzig junge Mönch in dem Kloster ist, denn Andreas ist gegangen: Mich guckt man am meisten an, weil ich der Jüngste bin. Seit Andreas weg ist, ist das mein Alleinstellungsmerkmal. Den Alten gucken die Leute zu, als würden sie der Name der Rose anschauen. Da stellen sich bestimmte Fragen nicht. Bei mir stellen sie sich. Mich zu sehen berührt und beruhigt die Menschen. Es gibt die Antwort, denken die Leute bei meinem Anblick. Es gibt die gute alte Antwort noch. Mein Leib gibt sie für mich und für sie gleich mit. Zitat Ende. Inwiefern berührt und beruhigt es die Gäste denn im Kloster, wenn sie Lukas sehen?
Es gibt ja im Glauben auch so ein Stellvertreter-Ding. Ich finde es eine total schöne, tolle Vorstellung. Es ist auch jetzt, während wir hier reden und überhaupt nicht zum Beispiel Maria Lach sind, dass dort Stundengebet gebetet wird. Dass es Menschen gibt, die da morgen früh um 5 Uhr wieder aufgestanden sind oder 5:30 und da beten. Also dass solche Dinge noch mit Leben gefüllt bleiben, nicht total erstarrt und alt und museal sind, das ist Menschen durchaus wichtig. Und gleichzeitig haben wir ja eine Situation, dass ganz viele heute sagen würden, ins Kloster gehen kann ich mir nicht vorstellen. Aber es gibt, fast genauso viele, die sagen würden, mal Gast im Kloster sein, eine Auszeit, meditieren, Bogen schießen, mich mit alter Theologie beschäftigen, gregorianischen Gesang singen. Toll, und das gibt mir unglaublich viel. Also wir sind auch, was das anbelangt, in so einer Zaungast- oder so einer Halbdistanzsituation, stehen sozusagen auf der Schwelle zur Klausur und werfen gerne so einen Blick hinein und wissen nicht genau, ob wir näher treten oder wieder weiter weggehen. Und dann, diese Grundhaltung, die spürt der Lukas im Buch, der nun Mönch ist, natürlich auch diese Art, was Blicke auf ihn projizieren, was er in deren Augen ist. Aber er spürt natürlich auch von innen, wer er selber ist. Und das ist nicht deckungsgleich.
Das ist ja ambivalent, nicht? Ja. Es beneiden ihn ja auch viele, weil er sie meinen, so fest im Glauben steht, dass er die ewige Profess dort abgelegt hat. Sie sagten es bereits, dann schwimmt ihm eine Schauspielerin, Sarah heißt die, aus der Mitte des Sees entgegen. Zwischen beiden entwickelt sich dann diese intensive Beziehung, über die wir bereits gesprochen haben. Jetzt stelle ich mir das nicht ganz einfach vor, sowas als Schriftsteller zu schildern. Ein Mönch, der die ewige Profess abgelegt hat, eine Schauspielerin. Dornenvögel, Kitschverdacht, hatten Sie als Schriftsteller Sorgen, dass das gut geht?
Also man darf es natürlich nicht so machen, wie Sie es gerade ansprechen. Literatur zu schreiben ist eine Sache der richtigen Wörter und der richtigen Sätze und der richtigen Bilder dafür. Und das ist ein Geschäft, ein Handwerk, das ist auch schwierig, das gelingt auch nicht immer, aber darum muss es natürlich gehen. Kitsch bedeutet, dass man zu abgenutzten Formeln greift, weil die Szene, der Charakter in dem Moment nicht genau empfunden wird. Also Kitsch ist so wie ein kurzer Weg, um zu einem Ergebnis zu kommen, um einen erwarteten Effekt zu erzeugen. Und dagegen hilft, immer wieder zurückzukehren in die Figur, zur Figur, in die Beziehung, genau an den Punkt, wo stehen die jetzt, welcher Dialogsatz ist jetzt dran, welche Handlung ist jetzt dran. Genauigkeit hilft gegen Kitsch.
Und natürlich die Ambivalenz, die so eine Beziehung immer hat, das ist ja alles andere als eindeutig.
Natürlich. Und das scheint mir übrigens auch total wichtig. Wir werden oft Ambivalenz ab, so im Sinne von, da kann sich jemand noch nicht entscheiden, das wäre doch gut, vielleicht braucht er noch ein bisschen, wenn man mal endlich zu einer Entscheidung käme. Aber viele lebendige Dinge sind übrigens genauso wie die Symbole des Lebens. Wasser ist lebensspendend, Wasser ist bedrohlich. Also die haben das alles so an sich, dass sie in Spannung, in so einer gewissen Polarität sich befinden. Und so ist es auch mit Menschen. Und Ambivalenz kann ein Kennzeichen von Lebendigem sein, wohingegen starre Entschiedenheit, die wir im Glauben ja auch oft finden, so von außen, wo wir uns gegenseitig unsere Entschiedenheit vorhalten oder so eine Hierarchie aufbauen, wer ist jetzt hier entschiedener und wer ist hier weniger entschieden, ist oft auch ein Kennzeichen eben von Starrheit und von Unlebendigem. Was nicht heißt, dass in der Ambivalenz nicht auch Probleme, Schuld, Dilemmasituationen und so weiter auftreten. Das heißt es gar nicht, aber all diese Dinge sind auch wiederum Kennzeichen des Lebendigen.
Spannend in Ihrem Buch ist auch, dass Lukas immer wieder reflektiert über Religion, über die Kirche, über den Glauben. Einmal sagt er, ja, wir Katholiken oder wir Gläubigen, wir schlagen uns immer viel zu schnell an die Brust und dann heißt es Hexenverfolgung, Kreuzzüge. Das ist ja aber 1000 Jahre her, Ewigkeiten her. Andererseits sagt er auch, wenn wir heute wie Psalmisten oder Propheten auftreten, na, dann würden wir, wenn wir es wörtlich nehmen, wahrscheinlich sofort in die Psychiatrie eingeliefert. Wie ist das denn mit dem Glauben in unserer säkularen Welt? Ist es an Gott zu glauben oder darüber zu sprechen und zu schreiben? Ja, ist das schon so selten und so schwierig geworden, dass man denkt, der ist ja total verrückt geworden?
Was ich ganz deutlich als Autor sagen kann, übrigens auch, als ich bin ja auch, habe auch Theologie studiert, evangelische Theologie, nicht katholische, aber es scheint mir vieles eine Sache der Sprache und der Ehrlichkeit. Sowohl wenn wir es von außen betrachten, als darüber schreiben, etwas erzählen, als auch beim Beten, im Dialog, von innen heraus. Und ganz viele sprachliche Formeln sind entweder erstarrt und damit nicht mehr schmecken nicht mehr, sind nicht mehr zu spüren, die Metaphern sind keine echten Bilder mehr, sondern das sagt man halt so, das ist man gewöhnt, sowas sind abgeschliffen, abgenutzt. Oder wenn es heutig sein will, ist es oft gewollt, kitschig, kindlich, in einer Form, die Dinge unzulässig vereinfacht. Also Gott ist nicht einfacher als die menschliche Psyche, das kann nun mal nicht sein. Und ein Stück ist das auch mit der Figur Lukas, wie ich Lukas sprechen lasse und wie ich dieses Buch erzähle, auch der Versuch, darüber nachzudenken, wie man heute in der Religion und über Religion so sprechen kann, dass es wirklich zu einer Berührung kommt.
Gerade in der Spiritualität des Schwimmens, wenn Lukas auf dem Steg sitzt, wenn er in den See geht, inwieweit schwingt da auch die Spiritualität des Autors mit?
Das ist natürlich nicht ohne zu haben. Und ich fühle mich nicht als ein Mensch, der da aus einer Fülle heraus Gotteserfahrung hat und das nun so gestaltet. Ich glaube, dann wäre ich auch ein schlechterer Autor, sondern ich muss da auch immer, gibt es bei den Mönchen ja die Wüstensituation, das Leersein, das auf der Suche sein und dass das Gefundenhaben oft ein falsches Gefundenhaben darstellt. Das sind ja das Hören und als mit Mönchen gesprochen, mit der Benediktsregel gesprochen, dass es um das Neigen und das Ohr des Herzens geht so. Und etwas davon hat mich auch als Autor interessiert. Da war nicht eine Spiritualität und jetzt habe ich darüber geschrieben, sondern in diesem Schreiben, in dem Finden der richtigen Sätze, in dem Weglassen der falschen Sätze, in dem Verdichten liegt, wenn man so will, auch ein spiritueller Vorgang. Und es ist kein Widerspruch dazu, Literatur zu schreiben, sondern ich habe das Gefühl, das ist ein Anteil dessen, also etwas also des ästhetischen Gestaltens, eines Romans, der wie gesagt kein theologisches Buch ist, kein Sachbuch ist, so, aber in diesem Schreiben, auch in dem Schreibprozess, übrigens auch in dem Schwimmen dort, in dem Schreiben und im Wahrnehmen und in diesen ganzen Prozessen, liegt natürlich eine Spiritualität.
Nicht umsonst stellen Sie zu Anfang die Sätze aus Genesis, ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Das ist ein Bibelvers aus dem Alten Testament. Jakob ringt am Jabbok mit Gott. Ja, ist das dieses Ringen auch des Autors? Das ist ja ein ständiges sich auseinandersetzen, auch vielleicht einen Mut haben, daran zu scheitern.
Absolut, das halte ich für eine der tollsten Bibelstellen, diesen Kampf von Jakob am Jabok, einer der uralten biblischen Geschichten, die ja auch eine große innere Ambivalenz enthält. Also Jakob ist ja durchaus an seinem Bruder schuldig geworden und trifft ihn nun wieder und bringt eine Nacht alleine zu. Also das ist, wenn man so will, auch eine Traum- oder eine Verarbeitungsgeschichte. Und da kommt nun die, was ist es, ein Mann, der Engel des Herrn, Gott selber, jemand auf ihn zu und kämpft mit ihm auf Leben und Tod. Es könnte wirklich darum gehen, dass Jakob stirbt. Und dann wandelt sich dieses Ringen und dieses Aneinander festhalten, miteinander im Kampf bleiben, wandelt sich in eine Geschichte, dass Jakob diesen Mann, Engel, Gott festhält. Und der ist, wie es wir kennen das noch von Vampiren und sowas, er darf das Tageslicht nicht sehen, das ist ein nächtliches, dämonisches Geschöpf und er sagt, ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Dieses Wort, dass dort aus jemand, der im Tod bringt, ein Segensbringer wird. Also das sind tief Ambivalenzen und Umschwünge in dieser tollen biblischen Geschichte und die hat mich in ihrer ganzen auch Handgreiflichkeit und Körperlichkeit interessiert. Das ist einfach nicht ein irgendwie lascher, lieber Gott, der schon alles irgendwie recht macht, aber eigentlich uns wie ein, weiß nicht, dementer, nicht ernstzunehmender Greis, der so in die Gegend lächelt, vorkommt. Also so, über den kann jeder dran glauben oder nicht, ist doch alles wurscht. Also es ist nicht mehr triftig. Wir können auch nicht damit kämpfen und darum kämpfen, ist doch wurscht. Also so, es muss um was gehen. Also in dem Buch, im Glauben. Und dafür ist das natürlich eine tolle Geschichte. Und das wollte ich auch mit der Figur Lukas gestalten.
Deswegen sagen Sie auch an einer Stelle, er ist segenssüchtig, nicht? Da taucht das ja wieder auf, sich den Segen, nicht segenssüchtig sein. Sie sind Schriftsteller und Sie sind auch Lehrer. In Ihrer Danksagung am Ende des Buches danken Sie auch Ihren Schülerinnen und Schülern als Gesprächspartner. Inwiefern haben diese Gespräche denn auch eine Rolle für das Buch gespielt vielleicht?
Bei Filmen ist es ja nicht direkt zu sagen, also dieses Gespräch oder jenes, aber es sind Räume und auch Schule. Ich bin Religionslehrer, bin Theaterlehrer, bin Deutschlehrer. Also das ist, da geht es viel nicht darum, die richtigen Antworten zu haben, sondern im Gespräch zu sein, gemeinsam etwas zu gestalten. Ob das ein Gespräch, ein Gedanke ist, ob das ein Theaterstück ist, was auch immer. Und über Lehrer gibt es auch viele Klischees. Ich mache das jetzt 20 Jahre und ich erlebe das als einen zutiefst erfüllenden Beruf, in dem es eben auch in einer tiefen Weise um Ernstnehmen geht. Und damit auch als Lehrer komme ich nicht an und habe da, natürlich komme ich an und habe etwas und weiß auch mehr darüber, aber vieles habe ich auch nicht dabei und sage so, nun lern das und ich frage dich wieder ab. Das wäre ein völlig langweiliges Geschehen, wenn ich da das abfrage, was ich eh schon weiß und dann dafür eine Eins gebe, wenn mir brav das aufsagt, was ich da eingetrichtert habe, sondern wenn da etwas im Gespräch geschieht, angestoßen wird und damit auch in meinem Geist weiterarbeite, zum Beispiel, wenn ich als Schriftsteller am Computer sitze.
Vielen Dank, Moritz Heger. Noch einmal ein Zitat aus seinem Buch Aus der Mitte des Sees. Deshalb war ich überhaupt ins Kloster eingetreten, auf der Suche nach Mitte. Ich wollte an den uralten Mauern, die sich schon oft gegen ihre Insassen behauptet hatten, abprallen, sobald es mich drängen würde, auszufliegen, mich auf meinen Zellenboden wiederfinden. Ich stelle ihn mir steinern vor. In Wirklichkeit ist er aus knarzenden Dielen. Zitat Ende. Der Romanheld Lukas ringt mit Gott, mit seinem Glauben, mit der Suche nach dem Sinn des Lebens. Aus der Mitte des Sees ist ein Roman, weiß Gott, nicht nur für gläubige Christen, sondern für alle Zweifler, Sinnsucher, Fragenden. Das Buch hat 246 Seiten. Es ist im Diogenes Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Vielen Dank.
Dankeschön.